Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Wir haben heute den 9.06.25, Pfingstmontag. Ich bin Stefanie Eilers und erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich im Mai 2022 die Umwelt- und Klimaschutzverbände der Stadt, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als inzwischen 180 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die vier großen Umweltschutzverbände, Deutsche Umwelthilfe, der BUND, NABU und Greenpeace und die Scientists for Future als Wissenschaftsorganisation sind dabei. Aktuell zählen wir 28 Gruppierungen, Vereine, Bündnisse und Einzelpersonen. In jeder Sendung, heute ist schon die 68. Sendung dieses Bündnisses, möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen, Themen moderieren oder Neuigkeiten vermitteln, die dieses Netzwerk hervorbringt oder recherchiert hat. Wenn ihr die Sendung von heute hören wollt, meldet euch bitte. Sie wird ohne Musik zugeschnitten und ist damit auch ein Wissens- und Zeitzeugnis für eine Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis. Bitte schreibt dazu eine Nachricht in allen gängigen Messengern an 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016 oder eine E-Mail an info@nabu-wilhelmshaven.de. Mitschnitte aus dieser Sendereihe findet ihr schon unter www.stephanie-eilers.de in der begleitenden Mediathek.
Das ist normal, liebe Leute, hört mal zu.
Hallo zurück im Bürgerfunk von Radio Jade. Habt ihr gehört, was das war? Heute ist die 68. Stunde des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Wieder einmal ist Besuch im Studio da. Neben diesen summenden Geräuschen von gerade eben begrüße ich auch Peter Bünding, den Hautflüglerbeauftragten des Landkreises Friesland und der Stadt Wilhelmshaven. Wir kümmern uns heute also um Bienen und Wildbienen. Peter, ich darf sagen, dass ich mich sehr bedanke, dass du heute am Feiertag hier in den Sender kommst und unsere Zeit mit mir, deine Zeit mit uns teilst. Stell dich doch bitte einmal vor.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin Peter Bünding aus Sande. Ich bin Imker. Ich bin aber auch Hautflüglerbeauftragter für den Landkreis Friesland und die Stadt Wilhelmshaven. Beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema dieser kleinen Tiere. Man kennt mich im Moment auch ein ganz bisschen aus den Medien, weil ich mich als Kandidat für Wangerooge als Bürgermeister vorgestellt habe. Das ist aber nur am Rande. Im Wesentlichen geht es mir aber darum, dass ich mich um die Insekten im Naturbereich kümmere. Ich habe 2017 mit vielen anderen zusammen die Bienengemeinde Sande in die Welt gerufen und bin da ganz massiv dabei, das Lebewesen der Bienen zu stärken und dort die Lebensräume neu zu gestalten oder zu verbessern.
Super, wir waren ja zusammen am Freitag im Gelände. Du hast da also etwas mit Sand zu tun. Das erzählst du später nochmal in der zweiten Stunde, heute zum Thema Wildbiene. Wir starten mit der Honigbiene. Könntest du allen denen, die so von diesen gestreiften Zeitgenossen keine Ahnung haben, bitte mal sagen, wer denn alles so in so einem Bienenstock wohnt?
Ja, also als erstes ist es natürlich wichtig zu unterscheiden, worum es überhaupt geht, weil ich stelle mal wieder fest, dass ganz viele Bürger den Unterschied zwischen Bienen und Wespen schon nicht genau herauskennen. Die meisten verwechseln das und sagen, da ist eine Biene im Flug und trotzdem ist es eigentlich eine Wespe, die schwarz-gelb daherkommt. Die meisten Bienen sind so unscheinbar und auch die Honigbiene ist so unscheinbar, dass man die meistens gar nicht richtig wahrnimmt. Also wir reden über das kleine Tier, was eher bräunlich mit leicht orangem Anteil ist. Und wir haben in den Sommermonaten bei den Sommerbienen etwa 60.000 Tiere, die dort in einer Bienenbeute, so nennt der Imker das, die Behausung dessen, wo die Tiere drin leben, von denen eine einzige sehr berühmte, die Königin dabei ist, die man aber relativ schwer findet, vor allen Dingen, wenn man kein geschultes Auge dafür hat. Dann hat man noch ein paar Dutzend bis manchmal mehrere hundert Drohnen, das sind die männlichen. Und alle anderen, weit über 60.000 Tiere, sind dann die Arbeiterinnen, die alle dafür sorgen, dass das Bienenvolk ja überlebt und alle Aufgaben erfüllt werden.
Wunderbar. Also drei verschiedene Sorten. Nein, das ist immer die gleiche Art, aber komm.
Ja, gib mir eine Chance. Also, die Königin und die Arbeiterin sind weiblich und die Drohnen sind männlich und die Königin hat den besonderen Teil, die ist halt begattet durch eine Drohne, weil sie aber auch vorher die Geschlechtsmerkmale schon ausgeprägt angelegt hat, sodass sie überhaupt begattet werden kann. Die
Nee, alles gut. Haben wir sofern alles Biene im weitläufigen Sinne, aber nicht alles weiblich.
Nein, natürlich nicht alles weiblich. Man braucht auch die männlichen. Ganz interessant bei dergleichen Fun Fact am Rande. Die Königin kann und bestimmen, ob der Nachwuchs weiblich oder männlich wird. Da würden sich so manche Menschen das gerne wünschen. Und die Königin ist halt sehr busy, weil die bis zu 2000 Stifte, so nennen wir Imker die Eier, die sie legt, am Tag in die Zellen bringt. Somit haben wir die Chance, dass jeden Tag auch nach einer gewissen Zeit 2000 neue Bienen schlüpfen.
Das ist ja total verrückt. Und das macht ein Tier. Wie groß ist denn so eine Königin?
Also die Königin ist ein ganz klein bisschen größer als eine normale Biene. Eine normale Biene wiegt etwa 0,1 Gramm. Also 10 Bienen bringen nur 1 Gramm auf die Waage. Und die Königin ist im Hinterleib etwa 3 bis 5 Millimeter länger. Man sieht so ein bisschen aus, wenn die sich über das Bienenwerk hinweg bewegt, als wenn da so ein Zug fährt mit einem langen Anhänger hinten dran.
Okay. Also, ihr merkt schon, wir können alle Fragen stellen. Danke, dass ich dich in deiner Vorbereitung ein bisschen, wie heißt das, aus dem Ruder bringe, aber ich bin halt immer so eine neugierige Fragende. Hallo in der Sondersendung des Netzwerks Energiedrehscheibe, heute am Pfingstmontag im Bürgerfunk von Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers. Peter Bünding ist zu Gast und wir sprechen über Bienen und Wildbienen. Jetzt in der ersten Stunde haben wir die Honigbiene als Thema und da hat Peter noch viel Wissen mitgebracht. Vielen Dank, dass du heute da bist. Es gibt einen Spruch, der heißt, wenn die Biene stirbt, dann stirbt auch der Mensch. Kannst du uns das erklären?
Ja, genau. Albert Einstein wird in den Mund gelegt, dass er gesagt hat, wenn die Biene stirbt, dann stirbt der Mensch 4 Jahre später. Das liegt daran, dass die Biene, jede Biene, also Wildbienen genauso wie die von uns benutzt geführte Honigbiene, dafür da ist, dass unglaublich viel Bestäubungsleistung stattfindet. 80% aller Lebensmittel, also auch Produkte, die hinterher gar nicht so richtig darauf zurückzuführen sind auf Bestäubung, zum Beispiel Fleisch, was ja auch nur dann möglich ist, wenn die Bestäubung gesundes Futter für die Tiere hergestellt hat, ist abhängig eben von der Bestäubung der Biene oder aller Tiere, die in diesem Artenbereich mithelfen, Bestäubungsleistung zu schaffen. Man kann sich das so ungefähr vorstellen, etwa der Honig, den man kauft, liegt zwischen 5 und 10 Euro das Glas. Aber die Bestäubungsleistung, wenn man das als Wertmaß legt, dann ist man schon bei 150 Euro pro Glas Honig, die einfach volkswirtschaftlich wertvoll ist. Und wenn man die Honigbiene nach Tariflohn entlohnen würde, dann würde ein Glas Honig schon 64.000 Euro kosten.
Tariflöhne bei Bienen, sehr schön. Wie lange kennt man denn die Bienen im Umfeld des Menschen, Peter?
Ja, wir gehen davon aus, dass sie schon sehr lange dabei ist, also dass die Urvölker da auch schon mal zu tun hatten. Etwa nachweislich sind es etwa 5000 Jahre, mit denen wir rechnen, dass das im Umfeld der Menschen die Bienen mit dabei sind. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass auch bei den alten Ägyptern schon lange bekannt ist, dass sie sich um die Bienenhaltung bemüht haben. Man hat alte Gräber geöffnet und hat Honigfunde vor über 3000 Jahren daraus geholt. In unserem Bereich ist es so, dass die letzten 500 Jahre bis 1000 Jahre auf jeden Fall da das mit im Spiel ist. Und der Imker früher tatsächlich auch nicht Imker hieß, sondern eher Zeitler.
Okay, und das Süße der damaligen Welt war also der Honig. Ich glaube, der Zucker kam erheblich später, oder?
Naja, genau das ist es. Die Süßigkeit war tatsächlich der Honig, denn der Zucker aus dem Zuckerrohr oder aus der Zuckerrübe war so noch nicht kultiviert. Deswegen war das ein sehr wertvoller Stoff, der damals durch den Honig und durch den Zeitler herangeschafft wurde. Und ganz wichtig ist, der Zeitler war ein ganz wichtiger Mensch. Der hat das nämlich sehr geheim gehalten, wo seine Bienen sitzen, weil die damals noch in den Baumhöhlen anzufinden waren. Und das wusste halt nur der Zeitler, wo er die findet.
Gut, heute hat man sie in Kästen, aber du hast mir noch einen tollen Sound mitgebracht. Ich hoffe, das gelingt jetzt. Ich mache das mal ein bisschen lauter, denn es ist wieder was von den ganz Kleinen. Mal hören. Also bei diesem Schnitt höre, fühle ich mich eher an eine Pinguinkolonie erinnert oder so. Ich bin Ornithologen beim NABU, ne? Also ich bin nicht Ornithologin, aber das hört sich an wie Vögelchen. Was ist denn das?
Ja, das Erste, was man hört, ist die alte Königin im Bienenvolk. Da ist aber schon dafür gesorgt worden, dass neue Königinnen entstehen, dass also Nachwuchs in dieser Hierarchie auch entsteht, die Prinzessin. Die sind in der sogenannten Schwarmzelle. Das sind Zellen, die am unteren Rand des Geleges entstehen, die bewusst von den Bienen und von der Königin da angelegt werden, damit ein Volk sich ja vermehren kann, also hinterher zu einem Bienenschwarm es führt. Und die Bienenkönigin ruft mit dem ersten Geräusch und die Prinzessin in ihrer Schwarmzelle antworten. Und dann weiß die Königin, dass es jetzt bald losgeht, dass die bald aus der Zelle rausschlüpfen und sie dann vorher schon mit einem Teil des Volkes als Schwarm abzieht.
Ach, interessant. Also tut, tut, quack, quack, hast du gesagt. Quack, quack, tut, tut, quack, quack. Super. Wir als NABU befassen uns jetzt in den nächsten Monaten mit den ganz Kleinen, mit den Insekten dieser Welt und unserer Gegend, weil wir unter einem Schwund von Schutzgebieten zu leiden haben in der Zukunft und wir hoffen, das verhindern zu können. Und damit es nicht immer nur Vogelschutzgebiet heißt, wollen wir uns mit der Bildung ein bisschen vorwärts bewegen und auch hören, was Insektenwelt so zu bieten hat. Und wir starten unsere Reihe nach einem Gang nach Sande, wo Peter Bünding uns freundlicherweise geführt hat, eben auch mit der Sendung heute. Und in der Folge kommen noch Wildbienenexperten zu Wort und wir gehen auch nochmal Wildbienen gucken. Das nur so als kleiner Ausblick für den Sommer des NABU 2025. So, Peter Bünding, wir haben uns ausgemacht, dass wir ein bisschen sprechen wollen über Sommerbiene und Winterbiene. Ich kannte das gar nicht. Was ist das denn?
Ja, das wissen die wenigsten. Tatsächlich, die Sommerbiene ist die, die man erlebt, wenn man als Bürger an einen Stand rangeht oder wenn man irgendwo Bienen sieht. Das ist die Biene, die jetzt den ganzen Nektar einträgt, den Pollen einträgt, um die Brut damit zu versorgen, den Nektar, um einen Vorrat anzulegen, aber auch eben für sich selber die Versorgung machen. Ein normales Bienenvolk trägt im Sommer bis zu 250 Kilogramm Nektar ein. Das meiste davon verbraucht sie, um selber Energie daraus zu schöpfen, zum Beispiel um Wärme zu produzieren, aber auch um Wachsplatten rauszuschmelzen. Also die haben Drüsen im Körper, um den Nachwuchs zu versorgen, um selber Energie zum Fliegen zu haben. Ja, das alles dafür ist dieser Nektar da, der wird auch in Honig umgewandelt. Und dieser Honig, der wird dann eingelagert für die Winterbiene. Die Winterbiene ist nämlich nur dazu da, die kalten Monate zu überbrücken, damit die Königin im Zentrum diese Winterbienenhaufen über den Winter kommt, also warm bleibt, warm gehalten wird. Die Kugel, die Winterkugel, die Traube, so nennen wir sie, bewegt sich über das Futterfeld und heizt damit den Futter an und sorgt dafür, dass die Königin es ein bisschen wärmer hat als in der Umgebungstemperatur. Man hat mit den normalen Geräten, die wir hier auch in Europa benutzen, in Sibirien schon beobachtet, dass Völker bei sogar minus 40 Grad ohne Probleme über den Winter kommen, wenn sie ausreichend Futter haben.
Das ist ja Ihre Sache nochmal. Wie viele Winterbienen überleben in so einer Traube?
Das kann sein, dass also es ist unterschiedlich, je nachdem, wie das Volk sich gebildet hat. Aber es sind deutlich weniger als die 60.000 vom Sommer. Es sind zwischen 500 und 5.000 Bienen, je nachdem, wie viel Futter da ist und wie die Königin auch gestiftet hat.
Okay, so jetzt wollen wir nochmal eben von dir wissen, die Völkeranzahl in Deutschland, also klassische Honigbiene, früher und heute. Hast du da Zahlen für uns?
Ja, es kursiert immer eine Zahl, dass mal eine Erhebung gemacht wurde. 1915, also vor über 100 Jahren, wurde mal gezählt und da waren es über 1,5 Millionen Bienenvölker, die hier in Deutschland gepflegt wurden. Interessanterweise ganz viel von Bahnmitarbeitern, die zum Beispiel im Stellwerk gearbeitet haben und dann nebenbei sich um die Bienen kümmern konnten. Also wir hatten deutlich mehr Bienen als jetzt. Inzwischen sind wir wieder ein bisschen auf aufsteigender Ast, weil es sehr viele Hobbyimker gibt. Aber 2015 gab es in Deutschland etwa 750.000 Bienenvölker, also nur die Hälfte von dem, was wir vor über 100 Jahren hatten.
Kann man auch sagen, dass vor über 100 Jahren die Natur noch eine ganz andere war und vielleicht das Futter noch eine ganz andere Dichte hatte?
Das Futter hatte auf jeden Fall eine ganz andere Dichte. Es stand viel mehr an den Wiesenrändern. Die Wiesen selber waren viel dichter. Wir hatten viel weniger versiegelte Flächen. Die ganzen Gifte, über die wir heutzutage viel reden, die gab es noch gar nicht. Und auch das Mähen, was wir heutzutage ja sehr gerne freitags und samstags betreiben, ist da überhaupt nicht möglich gewesen, weil es in der Form Mähmaschinen noch gar nicht gibt. Das musste alles mit der Sense gemacht werden. Und seit der Einführung der Mähmaschine, die auch vielleicht mit Elektro oder Motor läuft, ist es deutlich weniger geworden und dadurch ging die Tracht zurück und signifikant auch die Anzahl der Insekten.
Okay, und dann hattest du mir im Vorgespräch noch gesagt, es gibt eine interessante Verwandtschaft. Mit wem ist denn die Honigbiene verwandt?
Ja, das wissen die wenigsten, dass die Honigbiene tatsächlich eine Verwandtschaft zu den Ameisen hat. Und zwar sind die Ameisen aus der Art der Biene hervorgegangen. Das sieht man heutzutage noch, dass die Königin bei den Ameisen noch Flügel hat und die Drohnen. Wenn man das mal ab und zu beobachtet, in manchen Frühjahren gibt es einige Tage, wo plötzlich die Drohnen alle rausfliegen und sich dann mit den Königen oder mit den Prinzessinnen gatten, um dann neue Ameisenvölker zu entwickeln.
Pfingstmontag, hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers und Peter Bünding ist zu Gast, der Hautflüglerbeauftragte des Landkreises Friesland und der Stadt Wilhelmshaven. Himmel, das ist auch ein Knotenzungenbrecher für mich heute. So, wir haben noch einen nächsten Block mit Fragen. Du hast dich ja dankenswerterweise vorbereitet. Was schadet denn den Bienen heute?
Oh ja, das ist eigentlich ganz viel. Der Hauptschaden ist natürlich der größte Parasit, den wir haben, ist der Mensch, weil er sehr viele Fehler macht, ohne zu wissen, dass er damit schadet. Wir gehen mal schon mal einfach ran. Viele haben Gift im Einsatz, um Unkräuter zu vernichten oder auch um Tiere zu vernichten. Und diese Gifte schaden immer allen kleinen Lebewesen und da eben auch den Bienen. Also das Thema Glyphosat ist ja schon immer im Thema gewesen. Die wenigsten wissen, dass Roundup, was sie vielleicht im Keller stehen haben oder in ihrem Gartenhütchen stehen haben, dass das auch Glyphosat ist. Dann haben wir natürlich ein großes Problem, sind Krankheiten bei den Bienen. Da ist die Faulbrut ganz wichtig. Da hatten wir letztes Jahr leider einen Fall. Da mussten wir sanieren und haben sehr viel Arbeit da reingesteckt. Gott sei Dank ist sie nicht ausgebrochen, aber sie hatte schon ihre ersten Spuren hier im Bereich Friesland, Wilhelmshaven. Dann das nächste große Problem ist Vandalismus. Haben wir auch tatsächlich immer ganz viel. Das sollte man nicht unterschätzen. Und natürlich auch ein ganz großes Problem ist die Varroa. Die Varroa ist eine kleine Milbe, die die Lymphe von der Biene aussaugt und damit der Biene in der Brut schon sehr schadet. Dann Trachtmangel. Das häufigste Problem und das, was jeder Bürger eigentlich bekämpfen kann, ist, wir hatten vor 40 Jahren immer noch ganz viele Wiesen und was ich eben schon mal angesprochen habe, dass man inzwischen so viel wegnimmt, dass so viel versiegelt ist, dass so wenig übrig bleibt oder auch Pflanzen da sind, die gar keine Tracht mehr bieten, weil sie gezüchtete Pflanzen sind, die möglichst wenig Nektar und Pollen produzieren. Und genau das ist unser größtes Problem, dass wir einfach viel mehr wieder schaffen müssen, was für die Insekten insgesamt angeboten werden. Und wenn es einfach nur zum Beispiel die Brennnessel ist, wo die Schmetterlinge auch rangehen, oder der Löwenzahn, eine der wichtigsten Pflanzen, völlig verkannt, kann aus bis zu 5 Meter Tiefe Grundwasser hochholen, deckt den Boden ab, damit der geschützt ist, sorgt dafür, dass die Bienen sehr früh schon an Tracht kommen, also an Nektar und Pollen, und teilweise bis spät in den Herbst dort auch noch immer versorgt werden. Oder eben der Efeu, das ist auch eine Pflanze, die wenigsten wissen, dass das ein riesengroßer Trachtbringer ist. Da ist bis in November, teilweise Dezember rein honigt der Efeu, sodass die Bienen noch auch im Spätherbst versorgt werden.
Gut, also wir merken, wir sind heute nicht nur in der Bienenstunde, sondern wir haben auch eine Pflanzenkunde gleich mit dabei. Halleluja, wunderbar. Das heißt, kann man sowas nachlesen oder, das wollten wir im nächsten Blog machen, aber also Gartenkunde versuchen wir ja als NABU auch. Wir machen Umfeldberatung, da kann man unseren Kalle fragen, der ist zufällig auch Imker. Erich Heckelring wohnt er, da gibt es also einen wunderbaren Zaubergarten und der lässt auch alles wachsen zum Leidwesen seiner Nachbarn, die es gerne mit Kies haben. Wir wollen aber gerne ganz viel Buntes auf die Wiese bringen. Und wenn man jetzt wissen will, wo kriegt man so Pflanzen, die hohe Nektartracht haben, könntest du noch mal so übliche Gartenpflanzen aufzählen, bitte? Wo man hinlangen soll und was man weglassen soll vielleicht?
Also, was auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass man überhaupt erstmal die Fläche schafft, dass man die Versiegelung, die es heutzutage ganz viel gibt, dass man die endlich wieder wegnimmt. Dann ist es relativ einfach, wenn man in einen Supermarkt geht oder in einen Baumarkt geht, wo es Pflanzen gibt, die frei stehen, einfach mal beobachten, wo die Bienen überhaupt rangehen. Das ist schon meistens die erste und einfachste Kategorie, die man da selber wählen kann. Und es gibt natürlich unglaublich viele Saatmischungen, die man da benutzen kann, die einem angeboten werden. Aber auch da muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt es auch ganz viel Quatsch, der ungeeignet ist.
Gut, also da könnt ihr uns beim NABU fragen und zur Not pingen wir dann die Frage an Peter weiter. Wir machen keine Musik, unsere Zeit läuft nämlich ein bisschen davon. Der Bienenschwarm, da sollte ich dich drauf ansprechen. Manchmal hört man ja, da wird einer eingefangen. Was ist denn da los?
Ja, das ist das Imposanteste, was man wahrscheinlich erleben kann, wenn man mit Bienen zu tun hat, aber auch wenn man Bürger ist und der einfach mal an einem vorbeifliegt. Der Bienenschwarm ist die natürliche Vermehrung der Bienen, des Bienenvolkes. Die Königin ist, die Altkönigin sucht sich oder die, das bestimmt sich von allein. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Prozess, dass wir jetzt zu viel darauf einzugehen. Aber etwa die Hälfte aller Bienen macht sich bereit, um rauszufliegen. Das sind von allen Arten, das sind also Wächter, Pflegebienen, es ist von allem was dabei, sodass ein komplettes neues Volk das Bienenvolk verlässt. Die Königin setzt sich mit dem Volk dann erstmal in der Nähe in einen Baum und man hat das Gefühl, wenn man dabei ist, als wenn ein Düsenjäger vorbeifliegt und der Himmel einfach mal dunkel wird. Das Schöne ist, dieses ja, imposante Geschehen ist relativ harmlos, weil die Bienen an sich in diesem Augenblick, weil sie keine Brut haben, sehr friedlich sind und man kann sie sogar mit bloßen Händen, mache ich zum Beispiel als Imker, dass ich sie einsammle, so eine Traube mit den Händen nehme und dann in ein Gefäß packe. Wenn wir diesem Bienenschwarm nicht helfen, dann hat der Probleme, dann geht er kaputt, weil er findet heutzutage bei uns in der Umgebung fast keine Schlupfmöglichkeiten mehr. Also ein Gefäß, was wie ein hohler Baum ist, das gibt es kaum noch mehr, weil es weggeräumt wird. Und deswegen muss bei jedem Bienenschwarm immer ein Imker gerufen werden, der sich darum kümmert, dass dieses Volk eine Chance hat, auch weiter zu überleben.
Wunderbar, das heißt, man soll sich bitte melden, wenn man irgendwo ein großes, braunes, summendes und so weiter findet.
Ja, ganz wichtig. Da kann man diverse Möglichkeiten bieten. Man könnte zum Beispiel die Leitstelle über die normale Rufnummer, also nicht über die Notrufnummer anrufen, sondern es gibt ja für jede
Feuerwehr.
Feuerwehr-Notrufleitstelle, die haben alle, auch in Friesland, Friesland-Wilhelmshaven sind ja zusammen, die haben eine Rufnummer, um sie über den Normalrufnummer anzurufen, aber man kann auch den nächsten Imker anrufen oder man kann einfach mal ins Internet gucken und googeln, wer in der Nähe Bienenschwärme einsammelt.
Okay, also wichtiger Hinweis, wenn so ein großer Tross mit Geflügelten an euch vorbeifliegt, Bescheid sagen, die finden in der Natur keinen Schlupf. Okay, und wie wird man Imker und wie geht das? Erzähl mal die Struktur eures Berufsstandes, kann man sagen, ne?
Ja, natürlich. Es gibt zweierlei. Es gibt einmal den Berufsimker. Da gibt es gar nicht mehr so viele in Deutschland, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, weil viel zu viel kaputt gegangen ist. Und es gibt die ganz vielen tausend Hobbyimker. Es gibt immer wieder das beschrieben, dass Leute sich sagen, ich möchte gerne Bienen haben, ich möchte gerne Imker werden und sich dann selber autodidaktisch daran wagen. Das ist aber immer auch ein großes Risiko, weil die meisten Fragen gerade für eine Region nicht beantwortet werden. Zum Beispiel, welches Material in einer Region sinnvoll ist oder was da häufig benutzt wird, damit man sich auch untereinander helfen kann. Ganz wichtig ist an dieser Stelle, dass man den nächstgelegenen Imkerverein, zum Beispiel hier in Wilhelmshaven, gibt es den Imkerverein Wilhelmshaven oder eben Friesische Wede oder den Imkerverein Jeverland, das sind so die drei großen, die hier in der Nähe sind, dass man da Kontakt aufnimmt und fragt, wie das ist, um dort einen Einführerlehrgang oder einen Einstiegslehrgang für die Imkerei zu machen. Das ist ganz wichtig, weil ganz viele Fragen erst da geklärt werden und viele große Missverständnisse dann auch schon gleich bekämpft werden. Ganz wichtig ist, eigentlich kann jeder imkern, weil die Biene weiß, wie es geht. Sie macht seit 80 Millionen Jahren nichts anderes, als zu überleben. Wir haben erst in den letzten 5000 Jahren da eingegriffen. Deswegen ist es ganz wichtig. Aber ganz wichtig ist auch, das Veterinär muss wissen, wo Bienenvölker stehen. Falls eine Faulbrut zum Beispiel auftritt, muss bekannt sein, wo Völker stehen. Deswegen ist das wilde Imkern eigentlich verboten.
Punkt. Also Faulbrut bedeutet, dass ein Erreger, ein Keim von Bienenvolk zu Bienenvolk geht und alle betroffen wären.
Genau, das Faulbrut ist eine parasitäre Krankheit, die dafür sorgt, dass die Bienen sich nicht richtig entwickeln. Das ist, da infizieren die Völker sich und die vergammeln richtig. Deswegen riecht es hinterher wie faul.
Okay, daher kommt der Name. Okay, wir wissen also jetzt, wenn ihr Bienen halten wollt und Bienen schätzt, dann könnt ihr euch in jedem Fall bei Peter Bünding melden. Gleich in der zweiten Stunde gehen wir noch weiter zum Thema Wildbiene. Wir spleißen das ein bisschen auf, damit wir in der Nachbehandlung dieser Sendungen da auch genug zu hören haben, dass man einmal sagt, du bist eher Imker, du kriegst die Honigbiene, du bist eher ein Wildbienenfan, dann kriegst du eher die Wildbiene. Und das machen wir gleich in der zweiten Stunde. Und am Schluss der beiden Sendungen gibt es nochmal Peters Kontaktdaten oder wenn man sich melden kann zum Mitschreiben. Ich glaube, das war war jetzt alles ein bisschen flott. Und wir haben verdammt wenig Musik gehört. Jetzt haben wir es kurz vor 7. Dann kommen gleich die Nachrichten von NDR Info. Und dann hört ihr zum Thema Wildbienen wieder ein bisschen mehr. Ui, da gibt's auch ganz viel.